Heute ist zu Gast der Autor, Journalist und Agenturgründer Dominik Wichmann.
Irgendwann kam ein sehr sympathischer Herr auf mich zu und sagte, sag mal, ich habe dein Buch gelesen, das hat mir gut gefallen und meine Frau will auch ein Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, trippelte ich so ein bisschen von links auf rechts und wollte irgendwie so der Situation umgehen, dass ich sage, ich habe jetzt keinen Bock für deine Frau ein Buch zu schreiben. So, bis mich dann ein anderer Typ anhaute und sagte, weißt du schon, seine Frau ist Tina Turner. Was ich nicht wusste.
Ab und zu diskutiere ich mal mit Leuten darüber, ob es eigentlich noch möglich wäre, im Bereich Medien, Kommunikation, Marketing eine Agenturgruppe zu bauen, die mehr als 10 oder 15 Millionen Euro Umsatz schafft, also erheblich mehr. Und viele sagen, naja, eigentlich nicht mehr möglich. Das war in den 90ern, 2000ern, so in der Jung-von-Matt-Zeit, als die angefangen haben, da war das möglich, jetzt nicht mehr. Und dann sieht man auf einmal sowas wie die Looping Group, die der Dominik mitgegründet hat und die wächst jetzt doch darüber hinaus und er glaubt auch, er kriegt es doch deutlich größer, aber vielleicht doch nicht ganz alleine oder vielleicht doch, darüber haben wir natürlich ein bisschen spekuliert, aber generell haben wir über die Vita von Dominik gesprochen, weil die ist ziemlich schillernd. Er war schon als ganz junger Typ mit Mitte 20 Chefredakteur beim SZ-Magazin, das ist so ein Ritterschlag in Deutschland, das SZ-Magazin, da Chefredakteur zu sein, das ist ein echte großes Wort im Journalismus. Danach war er dann bis hin zum Stern-Chefredakteur, ist dann zum DLD, also unseren Freunden aus München, die ein ähnliches Produkt machen wie wir, nur ein bisschen kleiner vielleicht, ein bisschen anders positioniert. Dort war er sozusagen in der Geschäftsführung, hat also vieles gesehen, bis er jetzt diese Gründung gemacht hat, vor einigen Jahren. Und die ist schon richtig, richtig groß geworden, mit Offices auch in Ausland, in London, darüber haben wir gesprochen. Und dann hat er nochmal eben einen Bestseller geschrieben, nämlich die Biografie von Original Tina Turner. Übrigens, kleiner Insider-Tipp für OMR-Podcast-Hörer. Ich versuche hier seit einigen Wochen einen kleinen WhatsApp-Newsletter zu schreiben, wo ich die zwei, drei Content-Pieces quer durchs Internet zusammentrage, die mich in den letzten Tagen jeweils ja am meisten überrascht haben oder ich die am spannendsten fand. Das Ganze kann man abonnieren, dann kommt es mir automatisch direkt in eure WhatsApp-Inbox. Einfach hier in den Shownotes von dem Podcast auf allen Plattformen abonnieren, da gibt es einen Link. Wir machen das gemeinsam mit dem Messaging-Tools Charles, bei dem wir auch investiert sind. Also wer sich für Messaging interessiert, sehen wir, wie wir es machen. Wer vor allem Bock hat auf guten Content, kurz bei uns hier in den Shownotes auf Abonnieren gehen. Und jetzt rein ins Gespräch mit Dominik Wichmann. Herzlich willkommen, Dominik Wichmann. Moin.
Hallo, moin. Grüß dich.
Wo warst du damals, so vor 20 Jahren, als es bei mir losging zumindest? Weißt du das noch, was bei dir so los war?
Was war vor 20 Jahren? Das war...
Da warst du beim SZ-Magazin?
Da war ich gerade ein Jahr lang oder zwei, ich glaube zwei Jahre Chefredakteur vom SZ-Magazin, bin es dann noch insgesamt 11 Jahre geblieben. Aber 2002 war ich gerade damals gemeinsam mit meinem damaligen Kollegen Jan Weiler, haben wir eine Doppelspitze gebildet im SZ-Magazin und hatten seinerzeit dagegen angekämpft, dass dieses Heft nicht eingestellt wird, weil es damals wahnsinnig rote Zahlen geschrieben hat. Und das haben wir so bis 2005, 2006 gemacht. Dann hat Jan seine Karriere als Buchautor, sehr erfolgreicher Buchautor vorangetrieben und ich habe es dann noch 6 Jahre alleine gemacht und das Heft dann so... ja, solide in die schwarzen Zahlen geführt. Aber es war damals ziemlich existenziell, die Zeit.
Und du bist auch relativ jung dann da Chefredakteur geworden, ne?
Ja, ich war wahnsinnig, also ich fühlte mich nicht so jung, aber ich war objektiv, glaube ich, schon relativ jung. Ich war 27.
Ja, okay.
Und es war auch irgendwie am Anfang so eine Art Himmelfahrtskommando, weil alle davon ausgegangen sind, dass dieses Heft über kurz oder lang eingestellt wird, weil es eben so viel Verlust gemacht hat. Und das war damals so angedacht, so ein bisschen so zum Üben und dann in die große Zeitung kommen, so nach dem Motto. Und es hatte keiner damit gerechnet, dass wir das SZ-Magazin gedreht bekommen und dass es dann weiter existiert.
Und davor hast du normal studiert und irgendwie Ausbildung gemacht zum Journalisten oder?
Genau. Ich bin in München aufgewachsen, bin dann wie viele Münchner erstmal weggegangen und nach Berlin gezogen und habe dann dort die Ausbildung gemacht an einer Journalistenschule, die es inzwischen, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Also die war jetzt nicht so berühmt. Hatte eine tolle Zeit da und habe dann anschließend erst angefangen zu studieren. Habe dann in München in Amerika studiert, in Boston. Und danach...
Hat Promotion gemacht und sowas.
Ja, genau. Aber ich hatte damals ein Stipendium von der Süddeutschen und für das Studium. Und dann war es so irgendwie part of the deal, dann eben auch zurückzukommen und für die SZ dann zu arbeiten. Und das war so, und ursprünglich war es gedacht, dass ich in die Außenpolitik gehe, aber dann gab es da eine Riesenkrise beim SZ-Magazin mit diesem Tom Kummer und diesen ganzen Geschichten.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja
die Älteren erinnern sich.
Genau, das ist wahrscheinlich für viele Hörer ganz was Fremdes, aber ich muss sagen, es hat mich damals auch schon fasziniert, weil diese Person Tom Kummer ist schon auch eine sehr faszinierende Person irgendwie. Das ist ja derjenige, der damals, also ganz lange vor Relotius, auch viel weniger dramatisch, aber trotzdem hat auch Interviews gefälscht und euch die verkauft und euch da sozusagen, ihr habt die dann guten Gewissens oder gutgläubig gekauft, und das war damals schon ein großer Skandal und hat irgendwie für viele Schlagzeilen gesorgt. Und dieser Typ war halt irgendwie so larger than life, lebte in L.A., kannte alle Stars und irgendwie hat damals auch Bücher geschrieben, war, glaube ich, bei der Tempo damals mit dabei, der Zeitschrift. Insofern war das jemand, den ich in der Optik hatte und dachte mir, okay, was für ein Typ.
Sehr schillernde Figur. Genau, sehr schillernde Figur, aber zu diesem Schillernden gehörte eben auch, dass er diese Interviews gefälscht hatte. Und darüber sind dann meine beiden damaligen Chefredakteure gestolpert, der Ulf Poschardt und der Christian Kämmerling.
Und Ulf Poschardt heute bekannt als Weltchefredakteur?
Genau. Und dann habe ich übernommen. Und dachte auch nicht, dass das dann so lange dauert. Aber es hat tierisch Spaß gemacht. Also SZ-Magazin ist ja bis heute ein tolles Medium. Und da als Journalist zu arbeiten, war ein großes Geschenk und ist ein großes Geschenk.
Also aber trotzdem bist du irgendwann los und dann sozusagen weitergezogen. Wie ging es dann weiter?
Ich hatte dann nach 11 Jahren irgendwie, waren so, ich glaube, 600 oder 700 Hefte, die ich gemacht hatte, jeden Freitag. Das ist, wie gesagt, großer Spaß, aber auch echt anstrengend. Und ich wollte was Neues machen und ich wollte auch nochmal raus, wieder raus aus München. Ich wollte was Neues. Ich hatte 1-2 Angebote vom Stern immer mal wieder bekommen in dieser Zeit oder von Gruner und Jahr. Und der Stern hat mich damals gereizt, weil er A, eben in einer anderen Stadt war und B, ein sehr großes Medium und C, etwas, wo man noch was reformmäßig machen konnte, weil er einfach in einem Zustand war, dass man gesagt hat, okay, lass uns da das Heft und den Titel, die Gesamtmarke, wenn man so will, weiterentwickeln. Und drittens, weil es eben auch Teil eines größeren Medienkonzerns war, nämlich Bertelsmann oder ist. Und dann hatte ich irgendwann mal nach 11 Jahren so, und ehrlicherweise, ich war im Urlaub auf Föhr mit meiner Familie und ich hatte so tierisch Bock, im Norden zu bleiben. Und dann habe ich Thomas Osterkorn damals angerufen und gesagt, sag mal Thomas, gilt dein Angebot noch von vor 2 Jahren? Thomas Osterkorn war der seinerzeitige Chefredakteur. Und dann sagte er, ja, klar gilt es noch, komm mal vorbei. Und und dann ging das ganz schnell. Dann saßen wir auf so einer hässlichen schwarzen Couch, die dann später in meinem Büro stand, und haben gequatscht und haben einen Handschlag uns gegeben und den Rest dann irgendwie innerhalb weniger Wochen geklärt. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen mit meiner Familie. Das war 2010 oder 2011, weiß nicht mehr ganz genau, und hatten hier eine fantastische Zeit, muss ich sagen. Also, und zwar gerade auch als Familie. Es war super und der Stern war irre spannend zu machen, klar.
Aber am Ende hast du damals schon gespürt, wie schwer es sein würde, sowas wie den Stern in diese neue Welt reinzuheben? Also war das für dich schon irgendwann erkennbar, das wird eigentlich kaum gelingen können?
Ja, also das war, ich will nicht sagen sehr bald, aber ab einem gewissen Zeitpunkt schon, weil die du segelst einfach sehr stark gegen den Wind. Und das hat in erster Linie mit den veränderten Mediennutzungsgewohnheiten der Leute zu tun, dass einfach Printmedien und vor allem wöchentlich erscheinende Printmedien und dann im Bereich Illustrierte und eben nicht Nachrichtenmagazin, die haben eine ganz andere Wettbewerbssituation. Das heißt, früher war sozusagen der Stern als Unterhaltungsmedium, der hat sich natürlich über Bilder verkauft, weil Bilder waren das Transportmittel für Unterhaltung, wenn man so will. Aber es waren stehende Bilder und heute sind es natürlich, wie wir alle wissen, keine stehenden Bilder, sondern bewegte Bilder. Und in dieser Situation kannst du nicht dauerhaft mit einem gedruckten Heft Erfolg haben, sondern nur mit der Gesamtmarke Stern, indem man eben die Marke emanzipiert von der reinen Vertriebsform Print und weiterentwickelt hin zu Bewegtbild, Audio etc. Genau das, was wir jetzt auch machen, ist ja immer noch der richtige Weg. Aber nur so geht es. Nur das war damals, als ich da gekommen bin, 2011, war das noch nicht so klar. Und auch als ich dann gegangen bin, respektive gegangen worden bin, war das auch nicht so klar. Also das hat sich jetzt die letzten Jahre erst herauskristallisiert, dass das der einzige vernünftige Weg ist für die Marke. Aber ich bin gespannt, ob es funktioniert. Aber ich glaube, dass die haben die großen Chancen, solange man sich eben nicht nur auf das Thema Print verlässt, weil das ist zu wenig.
Und dann bist du weitergezogen, ein bisschen in die Branche, die ich jetzt auch ganz gut kenne. Du warst dann beim, sozusagen im Eventbereich, Medien und Events, so dass damals auch so eine Schnittstelle war beim DLD, also einer der auch attraktivsten sicherlich und ja, einflussreichsten deutschen Tech-Konferenzen damals und heute.
Ja, das war ganz toll, war eine tolle Zeit, war die kürzeste Station, da war ich glaube ich nur 2-2,5 Jahre ungefähr, aber es war mit einer der, wenn nicht sogar die interessanteste Station, meiner beruflichen Laufbahn, einfach deswegen, weil ich sozusagen von heute auf morgen, ich wollte nicht mehr im klassischen Journalismus bleiben. Ich wollte was Neues machen und das Neue hieß für mich, dass ich quasi die Sprache wechseln muss. Der DLD ist eine englischsprachige Marke Und das fällt viel mir schon, ich habe zwar in Amerika studiert, aber es fiel mir trotzdem schwer, von heute auf morgen quasi das Handwerkszeug so fundamental zu verändern. Das zweite war, es ging nicht mehr um ein gedrucktes Heft als Inventar, sondern es ging um eine Bühne, die man bespielen muss. Ich meine, das brauche ich dir nicht erzählen, das weißt du zehnmal besser. Aber es fiel mir zunächst einmal schon schwer. Und das dritte ist, es war kein nationaler Kontext mehr, sondern sehr internationaler, sehr globaler Kontext, zwar innerhalb einer gewissen Filterbubble. Aber diese Filterbubble traf sich und trifft sich eben regelmäßig in Tel Aviv, in Stanford, in New York und München. Und
war
das deine
Zeit damals die Zeit, wo dann auch so Lady Gaga, Mark Zuckerberg da war?
Nein, das war vorher. Das war vorher, es war einige Jahre vorher. Und wir haben dann den DLD ausgeweitet an ein, zwei weitere Positionen und Stellen, haben versucht, ihn auch als Medienmarke zu denken. Aber es war eine tolle Zeit und ich hatte da sehr viel tolle Erlebnisse, interessante Insights. Das lag auch maßgeblich natürlich an der Gründerin des DLD, Steffi Czerny, mit der ich da zusammengearbeitet habe. Aber es war
auch eine Legende, eine unfassbare Frau.
Ja, total. Also es war wirklich...
Ich habe mit ihr Pilze suchen dürfen am Tegernsee.
Am Tegernsee,
da wohnt sie. da kennt sie sich aus, da kennt sie ihren Pilz.
Also Pilze suchen waren wir nicht, oder wie man auf Bayerisch sagt, Schwammerl suchen, aber sie wollte mich mal zur Hirschbrunft einladen. Das erschien mir aber dann suspekt und dann habe ich lieber abgesagt. Aber nein, das ist schon super und das war, wie gesagt, total interessant, weil eben noch die zweite Erfahrung hinzukam, dass du als Journalist irgendwann denkst, immer da, wo du bist, ist irgendwie vorne dran. Immer das, was du machst, hat mit Avantgarde zu tun. Und irgendwann merkt man, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht, sondern du findest es beim DLD, ich kann es nur vom DLD sprechen, aber im Bereich der Biotechnologie, im Bereich der Sicherheitspolitik, im Bereich der Wirtschaftspolitik etc., merkt man, dass es eben auch andere Orte und Formate gibt, wo man die Avantgarde erlebt, wo man nicht zwingenderweise drüber schreibt oder schreiben kann, aber man erlebt sie eben auch. Und sehr viele Innovatoren oder dieses inzwischen viel zu häufig gebrauchte Wort der Disruptors, aber das ist schon wahr, da findet man sehr viel. Und deswegen war das für mich eines der interessantesten Erlebnisse. Ich muss allerdings dazu sagen, dieses Geschäft oder diese Art von Konferenzgeschäft ist natürlich auch eines, was sich wiederholt. Also wo man auch sagt, das ist wie so ein Wanderzirkus, der halt dann von Tel Aviv nach New York, nach Stanford, nach München zieht. Und im Grunde genommen, wie gesagt, immer interessant ist, aber wenn du alle diese Konferenzen miterlebst, was du ja als Veranstalter naturgemäß tust, dann wiederholen sich die Dinge eben auch. Und das war der eine Grund, weswegen ich gegangen bin. Und der zweite Grund war der, dass es einfach unglaublich Lust macht, selber was zu gründen. Also du erlebst quasi von morgens bis abends junge, aber auch ältere Leute, die sagen, ich mache jetzt was anderes und zwar konsequent. Und ich gründe. Ich gründe auf Basis einer Idee, die ich habe, respektive auf Basis eines Problems, von dem ich der Überzeugung bin, dass ich es lösen kann für jemanden.
Und das heißt, du bist dann immer auch raus und hast dann wirklich jetzt, wir reden von eigener Gründung und das ist dann auch die Agentur, die da heute Looping Group heißt und da hast du mir im Vorgespräch gesagt, ungefähr 250 Leute seid ihr mittlerweile.
Ja, genau. Also wir sind zwischen 245 und 255 momentan. Und das war jetzt natürlich so nicht beabsichtigt und auch nicht mal erhofft, weil wir haben das Unternehmen ja erst vor 5 Jahren gegründet und ich habe es auch nicht alleine gegründet, sondern mit 3 weiteren Freunden und Kollegen von mir, dem Peter Greve, der vorher, kennst du den eigentlich?
Nee.
Der war vorher auch bei Gruner und Jahr, so wie du, und war Referent bei mir, vorher bei Julia Jäckel und dann war Referent bei mir und ein wahnsinnig toller Typ, sehr, sehr schlau, schnell, deutlich jünger als ich. Der macht bei uns das ganze Thema Film und Publizistik. Der ist einer der Mitgründer, dann Rüdiger Barth, mit dem du früher, glaube ich, in so einer Altherrenmannschaft Fußball gespielt hast. Darf ich Altherrenmannschaft sagen?
Ja, ist korrekt.
So eine Altherrenmannschaft Fußball gespielt hast oder immer noch spielst oder wir demnächst, wie wir im Vorgespräch entschieden haben, bald mal wieder spielen.
Ja.
Also jedenfalls Rüdiger Barth ist bei uns dabei. Der war Mitglied der Chefredaktion beim Stern. Und dabei ist auch Robin Hooken, mit dem ich zusammen studiert habe in Boston. Und,
also muss man sagen, ihr seid beide in Harvard unterwegs gewesen. Ne?
Genau.
Die meisten denken Boston, da gibt es ja 3 Schulen, glaube ich, aber es ist schon dann Harvard, das man so kennt. Ja,
ja genau. Aber so. Und jedenfalls, Robin habe ich eben seit dieser Zeit, kenne ich seit dieser Zeit und der war zwischenzeitlich bei Studio Hamburg und bei vielen anderen, bei Springer, bei vielen anderen Stationen.
Ja, auch bekannt.
Und den kennst du ja.
So. Ja, Arbeit bei der Hamburg Media School.
Die genau. Auch sehr, sehr erstklassiger Kaufmann und einfach ein toller Mann an meiner Seite sozusagen. Wir haben zu viertes Unternehmen eben gegründet. Und damals aber eben auf einer vagen Vermutung. Also wir hatten nicht den Wir hatten nicht sozusagen das, was ich heute oft höre, einen genauen Businessplan im Kopf und eine genaue Strategie, und dann sagt man immer retrospektiv, in retrospektiver Betrachtung, das sei alles ganz klar gewesen, war überhaupt nicht klar. Also wir waren nach 2 Wochen schon, hatten wir die erste tiefe unternehmerische Krise, dann nach einem Jahr wieder, nach einem zweiten Jahr nochmal und so. Das war ein sehr steiniger Weg. Und
aber es, was ihr macht, ist am Ende schon auch Agenturgeschäft mit verschiedenen anderen Spielarten. Also ihr macht eine Zeitschrift, ihr habt oder Zeitschriften gekauft, die ihr jetzt weiterführt. Madame heißt, glaube ich, einer davon, ne? Also kleines.
Also was wir machen ist, was wir machen, hat sich so ein bisschen ergeben wie die Straße beim Gehen. Das war also nicht so klar. Wir sind einfach nur gegangen. Wir haben angefangen als Agentur und innerhalb des Agenturbereichs haben wir angefangen mit dem Thema Content Marketing, weil wir das glaubten am besten zu können. Und dann haben wir nach und nach in dem Agenturbereich festgestellt, da fehlen Dinge. Da fehlen Dinge wie beispielsweise Public Relations. Da fehlen Dinge wie Innovationskommunikation, da fehlen Dinge wie Thought Leadership, also Positionierung von Vorständen und Vorständen. Dann fehlen Dinge wie Advertising. Und das sind Dinge, die wir jetzt nach und nach dazu nehmen werden, in dem Bereich der Agentur. Das Zweite, was wir festgestellt haben, ist, dass wir im Grunde genommen gewachsen sind, wo Umsatz sich ergeben hat und wo es irgendwie eine Sinnhaftigkeit ergeben hat. Und die Sinnhaftigkeit kann man vielleicht so erklären, dass wir auf einem bisschen vielleicht verkopften Theorem arbeiten, nämlich der Annahme einer redaktionellen Gesellschaft, nämlich dass wir glauben, das ist eine Binsenweisheit, aber dass sozusagen heute eben nicht mehr ein Sender entscheidet, was für alle anderen wichtig ist, ein Chefredakteur, ein Intendant, eine Intendantin etc., sondern dass heute jeder, der und jede, die ein Smartphone haben, letztlich selber Sender ihrer Botschaften sind und dass das das gesamte Kommunikationssystem verändert und umstülpt. Und wir haben die Ansicht, dass das in 3 Bereichen seinen Niederschlag findet. Und in allen 3 Bereichen sind wir aktiv. Der eine Bereich ist eine Unternehmensberatung. Der zweite, die heißt Looping Insight. Der zweite Bereich ist eine Agentur, die heißt Looping Impact, die eben diese Leistungen erbringt, die ich gerade beschrieben habe. Und der vierte Bereich ist dann auch letztlich das, früher hätte man gesagt, Verlagswesen oder die Publizistik. Und deswegen haben wir einen dritten Bereich ins Leben gerufen, der heißt Looping Innovation, wo wir im Grunde genommen nicht Dienstleistungsgeschäft machen, sondern Bücher produzieren, Zeitschriften verlegen, Filme neuerdings machen, Veranstaltungen machen wir nicht. Aber im Grunde genommen aus den Bereichen Video, Audio, Print, alles anbieten, was geht.
Sozusagen. Wie viele Zeitschriften gibt es mittlerweile? Mir ist nur die Madame begegnet.
Was? Na, wir haben jetzt 2. Wir verlegen relativ viele Zeitschriften, aber das andere sind Kundenmagazine. Ich glaube, das sind so 10, 12 Zeitschriften.
Sag mal ein paar Kunden, kannst du
erinnern? BMW zum Beispiel, Mercedes.
Also okay, das heißt keine kleinen Kunden, da macht ihr dann die Magazine?
Genau.
Okay.
Für Mercedes machen wir alle Magazine. Also okay. Alle, die es gibt sozusagen.
Also weltweit?
Ja, die von Headquarter, also nicht die lokalen Märkte, aber da gibt es das klassische Mercedes-Magazin, was wir machen. Da gibt es ein sogenanntes She's Magazine, da gibt es so ein Luxuskundenmagazin, also und ein Klassik-Magazin, was wirklich ausgesprochen gut ist. Das sind sozusagen die Corporate Magazines und dann haben wir irgendwann eben vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren haben wir festgestellt, Mensch, wir sind ja, viele von uns kommen ja aus der Publizistik, wieso machen wir denn nicht Dinge auch selber? Also wieso entwickeln wir nicht eine Logik, die darin besteht, dass wir die Zielgruppen bespielen mit gutem Content, der eben nicht Werbung ist und auch nicht als Werbung empfunden wird, weil es eben keine Werbung ist, und versuchen dann in diese Zielgruppen hinein im Grunde genommen unsere Expertise zu bringen und letztlich auch unsere Marken zu bringen. Und aus dem Grund haben wir angefangen, wir haben dann eine sehr, sehr etablierte deutsche Modemarke, das älteste deutsche Modemagazin, die heißt Madame, haben wir gekauft vom Bauer Verlag, was ein ziemlicher Stunt damals war. Mhm. Und haben die gekauft und haben dann erstmal festgestellt, dass unmittelbar nach dem Kauf 1 Million Anzeigenumsatz abgemeldet worden ist, weil der 2. Lockdown in Kraft getreten ist. Und da ist dann schon ein bisschen so das Wasser, spürten wir so bis zur Oberkante Unterlippe so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, dieses Jahr oder letztes Jahr haben wir mit schwarzen Zahlen abgeschlossen, bauen da jetzt eine Plattform drauf.
Ist ja auch krass, dass dann so ein Heft, ne? Weil viele Hörer werden wahrscheinlich mal damals gar nicht sofort als Leser kennen, trotzdem 1 Million Anzeigenumsatz mal wegfällt. Das heißt, der muss ja mal da gewesen sein, das muss sogar noch mehr da gewesen sein, was man ja, genau, du zeigst, da darf ich sagen, also du zeigst mir gerade hier 4 Millionen Anzeigenumsatz mit so einem.
Ja, ja, schon scheiße, wenn dann 25% wegfallen.
Klar, aber trotzdem ist natürlich erstmal krass, um auf sich zu vergegenwärtigen, wie groß so umsatzmäßig so Magazine sind, die ja jetzt publizistisch gar nicht so vielen Leuten jetzt was sagen unbedingt, aber halt einer sehr, sehr relevanten Zielgruppe halt. Ne?
Ja, ja, total. Und jetzt bauen wir das halt sukzessive um zu einer Plattform, die heißt Maison Madame, die dann eben weitergeht als nur ein gedrucktes Heft. Und das war auch von Anfang an geplant, muss man sagen. Da kommen wir auch ganz gut voran. Und so, lange Rede, kurzer Sinn, ergibt sich eines zum anderen. Und so sind wir in den letzten 5 Jahren sehr schnell gewachsen. aber eben in diesen unterschiedlichen drei Bereichen. Unternehmensberatung, die im Grunde genommen dabei berät, wie Unternehmen...
Wer ist da euer größter Kunde? Also weil du gerade sagst, das wäre so ein bisschen...
Da ist ganz viel, also von deutschen Mittelständlern wie Bulthaupt, wie es Großunternehmen, wie die Allianz...
Und dann geht ihr da wirklich so McKinsey-artig ran oder ist das dann eher eine Kommunikation?
Nein, ich hoffe nicht so. also wir gehen da ein bisschen anders ran, weil wir uns nur auf dieses Thema Kommunikation fokussieren. Okay. Also wir haben überhaupt nicht die Anmaßung zu sagen, wir könnten da in Feldern mitspielen, in denen McKinsey oder Boston Consulting mitspielen würde, weil wir uns wirklich ausschließlich auf den Bereich konzentrieren, von dem wir annehmen und hoffen, dass wir uns entsprechend auskennen, nämlich das Thema Kommunikation. Und in dem Fall geht es einfach darum, wie werden Newsrooms gebaut, wie schafft man technische Infrastrukturen, die das überhaupt möglich machen, dass du zum Sender deiner Botschaft wirst und eben weniger abhängig von klassischem Advertising. Und das machen wir in dieser bis hin zur Beratung, was für Tools man verwenden soll.
Was muss man Bulthaupt zum Beispiel machen? Also wenn ihr die denken aber ihre Kommunikation nach, kann man sich ja vorstellen, eine Upscale, hochwertige Küchenmarke. Wie stellen die sich auf die neue Welt ein? Was sagt ihr denen? Also führt ihr dann deren Accounts auch, dass dann sozusagen ihr die Social-Media-Accounts von denen übernehmt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also konkret zu einzelnen Kunden kann ich jetzt nichts sagen, aber am Beispiel Bulthub ist, glaube ich, relativ faszinierend, dass der CEO, Mark Eckert, sehr genau erkannt hat, dass sozusagen die Marke Bulthub eben auch eine Medienmarke ist und nicht nur eine Marke, die Küchen produziert, sondern eine Medienmarke ist und als Medienmarke sich entsprechend verhalten und kommunizieren muss. Und der schafft gerade die Voraussetzungen dafür, die nötig sind, um das hinzukriegen und dabei helfen wir ihm.
Okay, krass. Also das ist ja schon mal eine Sichtweise zu sagen, eine Küchenmarke ist auch eine Medienmarke. Also wir sehen das ja generell und das ist auch so ein bisschen meine These, dass sehr, sehr viele Marken, die es gar nicht unbedingt ahnen oder wollen, dazu gedrängt werden, auch Medienmarken zu sein. Bei Küchen war ich jetzt noch nicht, aber umso besser.
Naja, sie müssen sich zumindest vergegenwärtigen und wissen, dass sie eben in diesem Umfeld auch spielen. Also wenn man zum Beispiel jetzt einen Fußballverein nimmt, irgendeinem x-beliebigen Fußballverein, Real Madrid zum Beispiel, die haben natürlich mittlerweile ihren eigenen Fernsehsender und ihre eigenen Kanäle, über die sie spielen und damit sind sie Wettbewerber zu dem, was in Spanien die Sportschau vielleicht vor 20 Jahren war. Und Gleiches gilt natürlich auch nimm das, was ich vorhin erwähnt habe, das Klassikmagazin eines deutschen Automobilherstellers. Da sind Infos drin, die sind schon sehr valide. Natürlich ist es klar mit einer Absenderschaft auch, aber das ist für die Fans von diesen Fahrzeugen natürlich die Bibel. Und da muss alles tausendmal recherchiert sein, super stimmen und so. Und in hochwertigster Qualität produziert werden. Und damit sind sie natürlich auch Wettbewerber zu anderen am Kiosk zum Beispiel erhältlichen Printmagazinen über irgendwelche Oldtimer. Und das ändert sich total, weil eben heute jeder ein Sender seiner Botschaft sein kann. Und ich glaube, das Ausmaß ist immer noch nicht, das Ausmaß dessen, was man so abstrakt als redaktionelle Gesellschaft bezeichnet, das ist noch gar nicht so angekommen. Aber wie du auch richtig sagst, das betrifft auch viele Marken, die sich meines Erachtens gar nicht darüber bewusst sind oder noch nicht so sehr bewusst sind, was für Möglichkeiten das beinhaltet, aber auch was für Gefahren. Man denkt immer nur über die Gefahren nach im Kontext irgendwelcher Shitstorms. Aber Shitstorm können nur Marken bekommen, die auch medial wirksam sind. Ja. Und das ist etwas, was sich stark ändern wird die nächsten Jahre. Und darauf, auf dieser Annahme sozusagen, beruht das Leistungsversprechen meines Unternehmens.
Und gewachsen seid ihr zumindest, das aus der Ferne so aus, schon auch mit dem Kunden BMW recht stark. Ne? Also das heißt irgendwie, da las ich regelmäßig in den Fachmedien so Looping und BMW. Das war so ein wiederkehrendes System irgendwie über die letzten Jahre, wo neue Sachen gegründet wurden und vereinbart wurden. Was macht ihr da so alles?
Also wir haben angefangen, der Gründungskunde, von dem wir sehr viel gelernt haben und mit dem auch die Zusammenarbeit wirklich super spannend war Mercedes-Benz.
Okay.
Damit haben wir angefangen damals. Das war unser erster Kunde. Und dann haben wir uns weiterentwickelt, hatten viele Mittelständler, aber auch andere relevante DAX-Konzerne als Kunden und haben die Gott sei Dank immer noch. Und dann haben wir irgendwann ein Angebot bekommen in ein customized Agenturmodell zusammen mit Liga Nova und mit Jung von Matt zu gehen, namens The Game von der BMW AG. Das haben wir dann gemacht und naturgemäß ist unser Umsatz bei Mercedes in Folge signifikant geschrumpft. Das ist auch logisch. Aber wir arbeiten nach wie vor für diverse Automobilunternehmen. Aber sozusagen das Hauptthema der Looping Group ist schon, was das Thema Automotive anbelangt, die Marke BMW und das Unternehmen BMW. Da muss man immer unterscheiden in der Unternehmensmarke und die Produktmarke.
Und wie kriegt man so eine Firma so schnell zum Wachsen? Am Ende sind es ja auch Kunden, die euch irgendwie zum Wachsen bringen, ja, Umsatz reinspülen. Ist es dann dein persönliches Netzwerk oder das von Robin, von Rüdiger, so, dass das möglich gemacht hat? Oder was ist sozusagen der Edge? Also warum landen die bei euch? Warum ist das am Ende so, Dominik Wichmann zieht Kunden? Also ein bisschen, ich erinnere mich an einen Podcast, den ich mal gemacht habe mit Kai Diekmann, Philipp Jessen, die auch, ja, sagen wir mal, aus dem Journalismus, große Namen, ähnlich wie bei dir. Und dann kann man sich so ähnlich vorstellen?
Ja, am Anfang, ich glaube, es sind drei Punkte. Am Anfang gebe ich dir total recht, am Anfang mit Sicherheit, weil da ist natürlich so eine Gurkentruppe, die man nicht kennt, und dann fokussiert man sich auf einen Namen, den man mal gehört hat und so. Und das war dann mein Name, und daraus erwuchs hoffentlich auch ein Grundvertrauen. Und das Grundvertrauen haben wir insofern eingelöst, weil wir ja geliefert haben auch. Aber das geht nur im ersten halben Jahr, oder sagen wir mal im ersten Jahr. Danach war es wichtig, im Grunde genommen, sich nicht zu definieren als Disruptor oder sowas, sondern wir glauben schlichtweg, neue Probleme unserer Kunden auf eine gute und schnelle Art und Weise lösen zu können. Das heißt, wir haben immer mehr jetzt unsere Produkte bei der Looping Group in Vordergrund geschoben, die letztlich Probleme von Kunden lösen. Ich selber löse ja kein Problem. Ich gebe ja sozusagen mit meinem Namen nur das Versprechen ab, dass die Problemlösung einigermaßen gut funktioniert. Aber am Ende ist es ein Produkt, und bei 250 Leuten sind es natürlich 249 andere Leute, auf die es maßgeblich ankommt, und weniger auf mich. Und deswegen haben wir eigentlich den Fokus des Unternehmens sehr, sehr stark auf Produkte gelegt und auf die Lösung von Problemen mittels dieser Produkte.
Was ist sozusagen euer bestverkauftes Produkt, wenn man so will? Also was ist sozusagen die Einstiegsdroge, oder was ist das sozusagen der beste, bei Zalando, der weiße Adidas-Sneaker, was ist das bei euch?
Vom Umsatz her oder von der Marge?
Fangen wir mit Umsatz an.
Okay, also letztlich der Newsroom-Bau, das ist für uns ein ganz wichtiges Produkt, dass wir quasi für große Unternehmen News-Infrastrukturen schaffen und letztlich diese Verschmelzung oder diese Zusammenarbeit, das macht jedes Unternehmen anders, zwischen B2B-Kommunikation, also Public Relation und einerseits, und andererseits B2C, also Marketing, dass das besser orchestriert wird, als es in der Vergangenheit der Fall war. Weil wir schon erleben, dass in vielen großen Konzernen beide Units, wenn sie nicht unbedingt sich umarmen, nicht unbedingt in Freundschaft zueinander verbunden sind, geschweige denn zusammenarbeiten. Und das funktioniert mal schlechter, mal besser. Es gibt Unternehmen, da funktioniert es sehr gut, aber eben nicht bei allen. Und das gibt es inzwischen auch bei Mittelständlern. Und da sozusagen eine konsistente Infrastruktur zu schaffen, die es beiden Stakeholdern ermöglicht, sowohl Marketing als auch Kommunikation effizient zusammenzuarbeiten und dabei letztlich zweierlei Dinge zu erreichen, nämlich erstens alle Daten in einen Data Lake hineinzukatern und zweitens zu garantieren, dass die Kosten auch im Griff bleiben und drittens auch noch mit One Voice to the Customer zu sprechen. Dafür braucht es eine technische Infrastruktur, dafür braucht es Abläufe, Workflows, und das sind letztlich Dinge, die man sich aus Redaktionen abgucken kann, aus großen Redaktionen, wie die das machen. Und das ist dieses Powerroom-Prinzip, so nennen wir das, ist sozusagen eines unserer Kernprodukte, mit dem wir auch inzwischen wirklich große Erfolge erzielt haben.
Wenn jetzt hier jemand zuhört,
messbare Erfolge.
Wenn jetzt hier jemand zuhört und jetzt nicht irgendwie BMW oder Mercedes ist, aber sagt, okay, klingt ja ganz interessant, was für eine Unternehmensgröße muss man haben vom Umsatz her, was muss man einplanen, wenn man jetzt bei euch sagt, ich will jetzt auch so ein Powerroom bestellen sozusagen?
Ich glaube, das beginnt bei Unternehmensgröße von normalen Mittelständlern. So ab 200 Leuten beginnt sowas, weil da merkt man, dass das schon Sinn macht. Ich sage dir ein anderes Beispiel, wo das im Kleinen wahnsinnig viel Sinn gemacht hat. Wir haben ja die gesamte Kommunikation weltweit für Tina Turner gesteuert und in allen Facetten sozusagen, oder machen das immer noch. Und da ist ein Film beinhaltet, der bei HBO gelaufen ist.
Dein Buch, da hast du noch nebenher ein Buch geschrieben über Tina Turner, eine Biografie, und die ist auch noch ein Bestseller geworden. Das müssen wir gleich nochmal ausführlich besprechen.
Genau. Okay. Deswegen sage ich es nicht. Aber sozusagen Buch spielt auch eine, oder Print spielt eine Rolle. Dann gibt es ein Musical, was in Broadway läuft, auch hier in Hamburg und so weiter. Also mit anderen Worten, unterschiedlichste Fliehkräfte auf die Marke einwirken. Und die Frage war natürlich, wie kann man diesen Fliehkräften entsprechende Bindungskräfte entgegensetzen? Wie kann man dafür sorgen, dass das nicht alles komplett durcheinander geht, dass das sozusagen aus einer Hand ist, dass die gleichen Botschaften gesendet werden, dass die konsistent sind und dass nicht die sozusagen im Musical was anders behauptet wird als in dem Buch und was anders als in dem Film und so weiter und so fort. Und selbst da hat sich sozusagen eine technische Infrastruktur nur für eine einzelne Person, gut, mit einem großen Volumen, an Reichweite, aber selbst da hat sich sozusagen die Schaffung einer technischen Plattform und Infrastruktur schon gelohnt, um das zu koordinieren, um eben zu gewährleisten, die Leute, die, sag ich jetzt mal, ein What's Love Got to Do With It, den Remake mit Kygo, sich anhören im vorletzten Sommer, dass diejenigen auch davon mitbekommen, wenn der Film bei HBO launcht und solche Dinge.
Und das ist dann irgendwie zum Teil irgendwie CRM tatsächlich, also dass ihr da wirklich E-Mail,
genau,
Marketinglösungen?
Ganz unterschiedlich, aber von ganz profan bis sehr komplex.
Aber ihr baut ja keine Technologie selber, sondern ihr nehmt dann bestehende technologische Systeme und baut die dann auf.
Genau, also wir werden jetzt nicht so vermessen zu sagen, wir können Technologie, wir basteln an so zwei, drei Sachen schon rum, aber der Gedanke, das proprietär zu lösen, den halte ich für anmaßend oder für vermessen, sondern das Entscheidende ist, den richtigen Mix zu definieren und mit bestehenden Produkten für die Kunden zu arbeiten, so dass die das Maximale rauskriegen und auch genau die Produkte haben, die sie auch brauchen. Ehrlicherweise haben ja manche Marketingabteilungen haben ja eine Produktvielfalt sich angeschafft, wo sie 98% der Möglichkeiten gar nicht nutzen, ja. Und da im Grunde genommen eine Ratio reinzubringen und Licht ins Dunkel zu bringen, das ist Teil der Unternehmensberatung von uns, dieser Looping Insight, die das machen. Also dieser Power Room, das ist eines der Kernprodukte von uns.
Okay, und jetzt hast du gerade nach Umsatz das attraktiv oder das umsatzmäßig größte. Du kennst ja meine Fragen hier, wie viel Umsatz kommt denn mittlerweile bei euch insgesamt zusammen? Also 250 Leute, das ist ja dann schon offensichtlich ein paar Millionen müssen sein. Was kannst du dazu sagen, wie viel sind es ungefähr?
Ja, also wir wollen schon dieses Jahr die 30 Millionen deutlich überschreiten.
Wow,
das ist schon unser Ziel.
Okay, wow. Und das nach 5 Jahren nach Gründung ist das?
Ja, genau. Also jetzt gegründet sind wir vor 5,5 Jahren. Ich bin am 1. Februar vor 5 Jahren dazugestoßen. Okay. Ich war nicht der erste Mitarbeiter sozusagen, sondern ich kam nicht so schnell aus dem Vertrag raus und bin deswegen einige Monate später hinzugestoßen. Der erste war Rüdiger Barth, mein Mitgründer. Aber de facto 5 Jahre, wobei man dazu sagen muss, Philipp, das erste Jahr habe ich mit meiner Frau zusammen Stabilo-Stifte bei Staples bestellt und 3, 4 andere Sachen gemacht. Also da wächst du ja nicht so, sondern da baust du ja erstmal sozusagen Grundlagen auf und in einer totalen Naivität. Also die wirkliche Wachstumsphase trat nach einem Jahr nach Gründung ein und war dann am stärksten während Corona, muss man sagen. Da sind wir am stärksten gewachsen.
Weil da sind so viele Firmen gesagt haben, Digitalkommunikation
ist wichtig. Genau. Das war eigentlich der Hauptgrund, dass das, was wir vorher gebetsmühlenartig wiederholten, nämlich zu sagen, dass man die Customer Journey eben nicht nur physisch denken muss, sondern vor allem digital, all diese Themen, die du in deinem Podcast drauf und runter besprichst, all diese Dinge waren auf einmal nicht mehr eine Mutmaßung, sondern waren auf einmal eine Selbstverständlichkeit. Also wir erinnern uns doch alle an die ersten Tage des Lockdowns. Ich meine, es gab deutsche Unternehmen, die 2 Jahre lang mit dem Betriebsrat diskutiert haben, ob man Slack einführt oder nicht und 1000 Gründe gefunden haben, warum man es nicht machen soll. Und dann vergingen 4 Stunden während der ersten Lockdown-Phase und diese Dinge wurden einfach entschieden und gemacht. Und ich finde, es hat ja auch was enorm für sich. Und in diesem Sinne waren viele Themen, die vorher, ja, wo man vorher sich gesagt hat, brauche ich das denn wirklich und ist denn digital so wichtig? Es klingt fast lächerlich jetzt ja in rückwärtiger Betrachtung, aber so war es ja. Die waren auf einmal selbstverständlich und es war ein Klima der Möglichkeiten, muss man sagen. Natürlich war das irgendwie alles schwierig und war alles unberechenbar, aber wir haben damals bei uns gesagt, wir sind jetzt 100 Leute, lass uns angreifen, lass uns versuchen, die Probleme zu lösen, die jetzt entstehen. Und es sind ganz viele Probleme und ganz viele Probleme erfordern ganz viele Lösungen. Und wir sind rausgekommen jetzt aus der Pandemie eben mit doppelt so vielen Leuten.
Und auch mittlerweile im Büro in London, ich glaube in München seid ihr offensichtlich, Hamburg.
München, Hamburg, Berlin.
Ja.
Oh, entscheidend ist jetzt aber in den letzten Jahren gewesen London, weil wir eben die sozialen Kanäle für BMW weltweit betreuen. Und das machen wir alles aus London raus.
Weil man da besser die Muttersprachler bekommt.
Ja, also es war natürlich eine riskante Sache. Da haben uns auch einige den Vogel gezeigt, als wir gesagt haben, wir machen das. Es war eine Woche nach Brexit. Und es war mitten in der ersten dramatischen, in England ja sehr dramatischen Corona-Phase. Und da haben wir ein Büro aufgemacht in Shoreditch in London. Und da arbeiten inzwischen 48 Kollegen und Kolleginnen. Und
also Shoreditch ist ja so ein bisschen das Kreuzberg.
So ein bisschen das OMR-Viertel von London.
Die Schanze
von London.
Nur ein bisschen größer, ja.
Ja, ist auch echt toll. Also das Absurde ist, ich war vor wenigen Wochen zum ersten Mal da. Wir haben die Leute alle online eingestellt und mit tollen Kollegen vor Ort. Nein, super, 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 super Kollegen, wahnsinnig tolles, wahnsinnig gutes Talent. Du hast natürlich einen ganz anderen Wettbewerb in London und eben Muttersprachler. Und das spielt schon eine Rolle, gerade wenn es um Feinheiten geht in der Social Media Communication, spielt es eine große Rolle. Und wir bauen jetzt den Standort sukzessive auch auf mit eben anderen Leistungen aus dem Portfolio, nämlich Public Relation oder Advertising wird eine große Rolle spielen. Aber auch das ganze Thema, dieses verlegerische Investment von uns. Also man muss dazu sagen, dass ich weiß es nicht die genaue Prozentzahl, aber ich würde sagen, diese Looping Innovation, das ist unsere Publishing Unit, die hat mit Sicherheit inzwischen 20%, trägt die zum Gesamtumsatz bei. Und das ist für uns natürlich auch eine Möglichkeit, Risiken ein bisschen zu streuen und nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Und diversifiziert auch ganz gut, weil es auch für die Mitarbeitenden sehr, sehr spannend ist zu sagen, Mensch, ich kann auch mal bei einer Serie mitarbeiten, die dann womöglich bei Netflix laufen wird und macht da 3 Monate mit oder umgekehrt. Leute, die aus dem Publishing oder im reinen Publishing-Bereich sind, können auch meinen Kunden beraten.
Also ihr seid schon sozusagen in dem Sinne wirklich auch so ein bisschen Plattform, dass ihr halt eigene Inhalte macht, siehe auch Madame und dann siehe, das wollte ich dich nochmal fragen, auch dein Buch. Also ich meine, du hast jetzt, glaube ich, 2 Bücher geschrieben, beide sind sehr gut gelaufen. Das letzte ist die Tina Turner Biografie. Wie kommst du oder wie kommt Tina Turner an dich? Wie kommt?
Das war echt total absurd. Also ich habe erst ein anderes Buch, geschrieben, muss man dazu sagen, ich habe es geghostwritet. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Ja. Ich habe vorher auch eigene Bücher gemacht, aber ghostwriten, da bist du ja im Grunde genommen Bauchredner für jemand anderen. Und der erste Fall war, als ich beim Stern raus war, rief mich Guido Westerwelle an, da war schon raus aus der Politik und war schwer krank, lag in Köln auf einer Krebsstation und rief mich an und sagte, Mensch, hätten Sie jetzt Zeit und Lust, ein Buch für mich zu schreiben oder für mich zu ghostwriten, mit mir zusammen das zu machen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte ein Jahr lang Wettbewerbsverbot und davon war ich ein halbes Jahr auf Reisen mit meiner Familie und das andere halbe Jahr dachte ich mir, bevor es dir langweilig wird, schreib's ein Buch. Und dann habe ich eben mit ihm zusammen an diesem Buch gearbeitet, was ein sehr bewegendes Erlebnis war, weil Guido Westerwelle zwar das Erscheinen dieses Buches noch erlebt hat, aber unmittelbar danach gestorben ist. Und dieses Buch war gewissermaßen eine Reflexion seines Lebens. Das Buch heißt Zwischen zwei Leben und schildert sozusagen seine Zeit zwischen den Stammzellentransplantationen und seinen Kampf gegen Leukämie und auch sein Reflektieren über sein bisheriges politisches Leben. Das ist ein sehr privates Buch geworden. Und Teile dieses Buches spielen in der Stadt Köln. Warum? Weil Guido Westerwelle in Bonn aufgewachsen ist und entsprechend dann auch viel Zeit in Köln verbracht hat. 2 Jahre später, das Buch wurde ein großer Erfolg und haben viele Leute gelesen. Und 2 Jahre später war ich auf einer Oldtimer-Rallye in den Alpen und bin da mitgefahren. Das war echt Zufall, weil ich bin jetzt eigentlich nicht so ein Rallye-Heinz, ja, sondern bin da mitgefahren und aus Neugier sowas mal zu erleben. Und das war auch total faszinierend und interessant. Und irgendwann kam ein sehr sympathischer Herr auf mich zu und sagte, sag mal, ich habe dein Buch gelesen, also ich maße mir jetzt nicht an, das mit so einem Kölner Akzent nachzumachen, aber sprach mich in so einem Kölner Akzent an. Ich habe dein Buch gelesen, das hat mir gut gefallen und meine Frau will auch ein Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, trippelte ich so ein bisschen von links auf rechts und wollte irgendwie so der Situation umgehen, dass ich sage, ich habe jetzt keinen Bock für deine Frau ein Buch zu schreiben. So, bis mich dann ein anderer Typ anhaute und sagte, weißt du schon, seine Frau ist Tina Turner. Was ich nicht wusste. Und dann habe ich gesagt, okay, also dann stellt sich natürlich die Sache anders. Ich habe es trotzdem abgelehnt, weil ich hatte, ich fand es irgendwie merkwürdig als weißer Mann, der in einem Vorort von München aufgewachsen ist, die meine Stimme oder einer schwarzen Frau aus Amerika, die 30 Jahre älter ist als ich, meine Stimme zu geben. Wir haben einen völlig anderen Erfahrungshorizont. Und das ist mir bei Guido Westerwelle schon sehr schwer gefallen. Und zwar jetzt nicht deswegen, weil er homosexuell war und ich nicht, sondern weil er einfach ein völlig anderes Leben lebte. Das heißt, als Ghostwriter ist es schon schwierig, sich in das Leben des anderen hineinzuversetzen, und dabei nicht die Authentizität zu verlieren, die diese Person ja zu Recht für sich beanspruchen kann. So gesehen habe ich erstmal abgelehnt und dann haben uns aber nach 2-3 Monaten darauf geeinigt, auf einen Kompromiss, nämlich dass ich eine Co-Autorin suche, mit der ich das gemeinsam mache, die Co-Autorin von oder die Ghostwriterin von Oprah Winfrey. Und dann haben Deborah Davis und ich das Buch gemeinsam geschrieben, was eine ganz tolle Erfahrung war, weil ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert, aber es hat funktioniert. Da gibt es bestimmte Spielregeln, unter denen das auch nur geht, meines Erachtens. Die haben wir alle befolgt und sind bis heute wirklich sehr eng und dann kam eben gemeinsam.
Wie erfuhr das Buch am Ende? Das war also New York Times Bestseller, was heißt das genau? Wie viele Exemplare sind das ungefähr?
Also das darfst du mich nicht fragen. Also wir haben es ja in ganz viele Länder. Also Lupping hat ja die gesamte Vermarktung auch gemacht. Insgesamt sind es 4 Bücher geworden. Das ist eine Biografie, das ist noch so ein spirituelles Buch und dann noch 2 Bildbände. Ich glaube, also mit Sicherheit mehrere Millionen, aber wie viel weiß ich jetzt nicht.
Aber der Hauptverlag war dann irgendwie Random House oder so?
Random House hatte in einigen Märkten das Recht, aber wir haben es nicht nur an Random House gegeben, weil wir eben auch mit anderen Partnern arbeiten wollten. Der Hauptverlag, der federführende Verlag ist Simon & Schuster in New York.
Ach, die sind ja gerade eine Übernahme.
Aber ehrlicherweise muss man sagen, mit jedem unabhängigen Verlag, mit dem du arbeitest, 3 Monate später gehört er dann schon Bertelsmann. Also mit anderen Worten, es war war jetzt nicht unsere Motivation, nicht mit Bertelsmann zu arbeiten, im Gegenteil. Aber ist ja, ist ja in Deutschland sind wir bei Penguin Random House.
Ja. Aber das ist auch generell der Verlag, wo auch die ganzen großen Biografien, also Obama
ja,
und sowas.
Ja, total, total. Also damit würden wir uns natürlich jetzt nicht vergleichen, aber auch übrigens nicht auflagenmäßig. Das ist nochmal eine ganz andere Liga. Dagegen sind wir so die Vorspeise, würde ich sagen. Aber nein, das war auch ehrlicherweise jetzt unabhängig von mir, das war für das Unternehmen eine ganz spannende Arbeit. Oder ist es bis heute, weil sozusagen die, es klingt jetzt irgendwie lächerlich, aber es macht einfach auch Spaß, mit Leuten wie Oprah Winfrey, mit Gail King, mit Leuten, die du selber nur aus den Medien kennst, so eng zusammenzuarbeiten und auch mit einem Weltstar wie Tina Turner, die sich überhaupt nicht wie ein Weltstar benimmt. Und das sagen natürlich immer alle Weltstars von sich, aber bei ihr kann ich es behaupten, weil ich x-fach in der Küche und mehrfach im Garten und ich
weiß nicht, wobei.
Die wohnt in Zürich und wir haben wirklich viel Zeit miteinander gebracht und es ist einer der warmherzigsten und lässigsten und auch lustigsten und uneitelsten Stars, die mir je begegnet sind. Also so viel sind mir jetzt auch nicht begegnet.
Ist sie noch irgendwie so richtig aktiv? Also wird sie noch auf Tour gehen?
Nein, sie war schwer krank und das spielt natürlich auch in dem Buch eine Rolle. Sie war wirklich schwer krank, deswegen wird sie nicht mehr auf Tour gehen, aber auch, weil sie keinen Bock mehr hat. Also sie sagt auch ganz klar, I'm retired. Nimmt sehr am Leben teil und macht sehr viel und so.
Wie alt ist sie jetzt?
Die ist jetzt 82. Wir haben erst im 26. oder 27., ich krieg's immer durcheinander, jedenfalls Ende November, haben wir ihren 82. Geburtstag in Zürich gefeiert. Und es war irgendwie alles tausendmal getestet und mit so einer eigenen Arztstation vor der Tür, damit da kein No Infection stattfindet. Und es war cool. Es war einfach cool. Also die Frau ist toll. Also die ist wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit und das hat... Natürlich ist so ein Buch zu schreiben und so eine Kommunikation zu organisieren für so eine Person mühsam und anstrengend, aber in diesem Fall nicht wegen der Person, sondern wegen der anderen Player drumherum, die sich dann immer was versprechen und was wollen und so. Und wir haben das bei Looping mit einem sehr kleinen Team gemacht, sehr, sehr eng. Also da war an dem Team waren, würde ich sagen, 4 Leute dabei.
Was ist das für ein wirtschaftliches Volumen für dich? Also wenn du sowas machst, so ein Buch zu schreiben, so, da reden wir dafür schon auch von einem Millionenauftrag?
Ja. Okay. Ja, absolut. Absolut, das schon.
Aber ich meine, Tina Turner, ich habe jetzt mal gerade im Kopf drüber nachgedacht, die ist ja selber auch als Unternehmen, wenn man das so sehen will, die Marke Tina Turner ist wahrscheinlich irgendwie Lifetime auch mehrere 100 Millionen wahrscheinlich.
Also ich glaube, wir beide müssen uns um das finanzielle Wohlergehen von Frau Turner an der Stelle keine Sorgen machen. Das ist alles in Ordnung, zumal sie ja unlängst ihre Rechte an BMG verkauft hat.
Ist das öffentlich, der Deal?
Der Deal, die Tatsache ist öffentlich, die Summen sind natürlich nicht öffentlich, aber ich glaube, auch da muss man sich keine Sorgen machen.
Also wir reden dann, ich habe es ja gesehen bei einigen anderen Namen, da sind das teilweise Summen so von 200, 300, 400 Millionen, die dann da im Raum sind.
Also bei den anderen Namen habe ich es auch gehört, bei Tina, wie gesagt, kann ich es jetzt nicht kommentieren. Aber ich denke schon, ich meine, sie ist einer der größten lebenden Rockstars und Popstars und das deswegen, weil sie eben sehr viele erfolgreiche Songs publiziert hat und die ja noch immer gespielt werden, rauf und runter. Also so gesehen, ich glaube, dass die Rechte schon was wert waren.
Du hast gerade, oder kommt noch ein anderes Buch von dir? Also ist das Buch
Thema für dich? Ich habe sowohl mir als auch meiner Frau versprochen, keine Bücher mehr zu schreiben. Daran werde ich mich auch halten, weil es ist schon, am Ende ist es echt ein Schlauch. Also ich merke, ich habe wahnsinnig Lust. Also neulich kam der Rüdiger Barth, mein Kollege und Mitgründer, auf mich zu, ob wir nicht ein Buch zusammen machen. Und da machen wir jetzt tatsächlich so ein bisschen, schreiben wir so ein bisschen Ping-Pong hin und her und so nächtliche E-Mails. Und es macht schon irre Lust, aber das hat immer so was Verführerisches, ein Buch anzufangen. Aber es hat etwas echt Abturnendes, es zu beenden.
Ja, ich habe es auch mal erlebt. Aber sag mal, du hast gerade kurz angedeutet, dass die Chance lasse ich mir natürlich nicht entgehen, nicht nur das umsatzstärkste Produkt, sondern auch das margenstärkste Produkt. Das wollte ich noch kurz einschieben. Was wäre das denn?
Ja, da bin ich natürlich schmallippig, was das betrifft, aber diese Produkte findet man bei uns vor allem in der Beratung, also in der Looping Insight. Und da geht es um im Grunde um alle Bereiche, die mit der Schaffung auch von News-Infrastrukturen zu tun haben, weil schlichtweg im Beratungsgeschäft die Margen höher sind als in der Content-Produktion.
Aber Content-Produktion hieß ja dann auch zum Beispiel, ihr betreut dann auch Accounts dauerhaft. Also es gibt dann irgendwie Firmen, wo hinter dem Account der Firma in Wahrheit dann ihr sitzt.
Ja, also inzwischen ist es so, dass wir in der Social-Media-Redaktion, da sitzen, ich nagel mich nicht fest auf die Zahl der Personen, aber ich würde schon sagen, dass da inzwischen 25 bis 40 Leute arbeiten. Das hängt immer ein bisschen ab von den jeweiligen Ereignissen, die eine Rolle spielen. Also da ist eine internationale und durchaus starke Redaktion vorhanden. Und auch in der Produktion, also es hat sich dann, wenn du natürlich viel Bewegtbild-Content auch produzierst, da ist jetzt eine Produktionsunit mit auch 20, 25 Leuten, die produzieren. Die produzieren von 15 Sekunden TikTok-Video bis hin zu einem 90-minütigen Stück, was demnächst bei einem Streamer laufen wird. Also wir versuchen das Thema Publishing ja auch zu emanzipieren von dem Thema Papierbedrucken, sondern eben auch für Streamer zu arbeiten und da die entsprechenden Bewegtbild-Contents zu schaffen. Und da sind wir gerade in Gesprächen mit einem sehr großen Anbieter, kann ich jetzt noch nicht dazu sagen, aber da werden wir die nächsten Wochen und Monate was verkünden.
Also das heißt richtig, dass Inhalte von euch auf große Stream-Plattformen kommen?
Genau, ein Dokumentarfilm-Format in dem Fall. Und das wird Ende des Jahres starten. Und da werden wir dann irgendwann die nächsten Wochen, Monate mal rausgeben, die Info, was ist es genau und so. Wir müssen an einen Punkt kommen, und das, glaube ich, halte ich für ganz wichtig im Publishing-Bereich, dass man das Publishing nicht definiert über den Vertriebsweg. Als ich klein war sozusagen und da SZ-Magazin-Chefredakteur wurde, da sprach man von einem Buchverlag oder einem Hörverlag oder einem Musikverlag oder einem Zeitungsverlag oder Zeitschriftenverlag. Das heißt, man hat immer den Verlag oder das Verlegen definiert über die Art des Vertriebsweges und der Produktion. Also ob ich jetzt ein Zeitungspapier bedrucke oder Zeitschriftenpapier und so. Und das halte ich für falsch, sondern ich glaube, bei uns machen wir es, wir versuchen es zumindest anders zu machen, indem wir sagen, im Mittelpunkt steht die Botschaft, im Mittelpunkt steht das Narrativ der jeweiligen Marke oder der Person oder der Personenmarke, und dieses Narrativ erzähle ich über die unterschiedlichsten Formen, ehrlich gesagt über 5 Formen erzähle ich diese Story. Und wie ich sie erzähle und vor allem wie ich sie konsumiere, hängt davon ab, wie ich gerne konsumiere. Also mit anderen Worten, wenn ich jemand bin, die oder der gerne Podcasts hört, dann produziere ich Audio. Wenn ich jemand bin, der gerne, bleiben wir bei Tina Turner, die Botschaft von Tina Turner im Bewegtbild hat, dann muss ich über mein Feed auf die HBO-Launch des Films sozusagen aufmerksam werden. Und wenn ich lieber live konsumiere, dann gehe ich ins Musical. Also mit anderen Worten, ich muss mich an den Interessen der Empfänger und Empfängerinnen orientieren und entsprechend in der Lage sein, als Verlag oder als Publishing-Haus alles zu, also sozusagen jede Form handwerklich zu beherrschen. Und das ist das, was wir versuchen. Das heißt, natürlich haben wir angefangen mit Print und mit Zeitschriften, das war der nächste Schritt, also Bücher, dann Zeitschriften. Wir machen deutlich weniger Podcasts als ihr, aber auch einige, natürlich vor allem für die Kunden. Und jetzt kommt als nächstes Bewegtbild dran. Mhm. Und das sind Dinge, die sollte man sozusagen, wir wollen die nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir wollen sagen, wir wollen alles gleich gut beherrschen, das handwerklich sauber und ordentlich machen. Und letztlich den Empfängerinnen und Empfänger zur Verfügung stellen, egal welche Medienkonsumsituation sie gerade bevorzugen. Und das ist für mich modernes Publishing. Und die Beschränkung auf ein Medium ist für mich nicht modernes Publishing.
Aber jetzt so eine Doku, die ihr da vorhabt, irgendwie jetzt sagen wir bestenfalls, weiß ich nicht, für Netflix oder Amazon oder sowas, die ist dann schon auch mit einem Kunden zusammen? Oder
nee.
Das ist dann wirklich euer Originär, sagt, wie, ich habe was gesehen,
genau.
Das würde ich gerne machen, das finde ich einen spannenden Stoff, und dann macht ihr das und verkauft es quasi an eine Plattform.
Genau, ist also nicht im Dienstleistungsgeschäft angesiedelt, sondern ist in der klassischen Publizistik, im Publishing.
Ist denn das generell so, oder würdest du sagen, da ist schon ein Trend, wenn man jetzt mal guckt, ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt mehrere so Medienpersönlichkeiten dieser Generation, Gabor Steingart sicherlich mit Pioneer, jetzt Kai Diekmann, du mit dem Team, ist das schon so eine Entwicklung, wo du sagst, da kann man schon vom Trend sprechen, rauszugehen aus den klassischen Medienhäusern oder Verlagen damals und jetzt am Ende eigene Sachen zu bauen?
Also als ich noch auf der Journalistenschule war, hieß es immer, 3 ist ein Trend. So gesehen gebe ich dir da recht, aber gleichzeitig war es natürlich auch ironisch gemeint, dass 3 immer gleich ein Trend sind. Ich glaube, die Geschichten von Gabor, von Kai Diekmann und mir sind wahrscheinlich zu unterschiedlich, um da irgendwie sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass wir alle rausgegangen sind aus etablierten Verlagssystemen und versucht haben, das, was wir vorher gemacht haben, in einer selbstständigen Entität irgendwie zu verwirklichen. Wobei ich dazu sagen muss, in meinem Fall war nie der Plan, ein Verlagshaus zu bauen oder ein Medienhaus. Das war nicht der Plan. Dazu wird es immer mehr. Also es wird immer mehr zu so einem Medienhaus der Gegenwart, aber das war nicht der Plan, sondern der Plan war zunächst einmal, eine erfolgreiche Agentur aufzubauen. Und inzwischen ist es so, dass das Unternehmen Looping Group eben auch eine Agentur besitzt. Mhm. Aber eben 2 weitere unternehmerische Felder. Bei Kai ist es meines Wissens so, dass er sehr, sehr stark auf das Thema oder sie sehr stark auf das Thema Social Media setzen im deutschsprachigen Bereich. Die sind im deutschsprachigen Bereich meines Erachtens stärker als wir. Dafür sind wir im internationalen Bereich relativ stark. Und bei Gabor ist es wieder was anderes. Und da darf man auch eines nicht unterschätzen, dass natürlich der Springer Verlag schon substanziell beteiligt ist, ja, auch an Pioneer. Und das ändert die Risiken der Selbstständigkeit durchaus beträchtlich.
Wie ist denn am Ende das Endgame oder die nächsten Jahre? Also macht ihr das unabhängig? So Agenturen von so einer Größe, das ist schon häufig so, dass sich da jemand dran beteiligt. Ne? Also ich habe jetzt vor kurzem hier auch einen Film gemacht gemeinsam über Jungformat, gemeinsam mit den Kollegen, die waren ja da irgendwie sehr offen und haben uns da Zugang gegeben und so. Die sind eine der wenigen, die ja noch unabhängig sind. Ansonsten sind die meisten Agenturen jetzt, sagen wir mal, im Bereich von 30 Millionen plus Umsatz oder dann Richtung 50, 100 Millionen ja irgendwo Teil von Gruppen. Also wie ist da euer Plan? Kann man überhaupt unabhängig jetzt noch weiter wachsen dauerhaft?
Also wir haben uns abgewöhnt, über Pläne zu reden, weil sie einfach zu oft sich verändert haben und wir gemerkt haben, dass immer die Veränderung des Plans den großen unternehmerischen Benefit evoziert hat. Also wir haben gemerkt, in dem Moment, wo wir einen Plan hatten und der nicht aufging, entstand überhaupt erst das unternehmerische Fenster, durch das man durchhüpfen kann und danach irgendwie Erfolg hat. Deswegen, Pläne sind vielleicht falsch. Ich kann dir sagen, wie der Status quo ist und was ich glaube, was passiert. Der Status quo ist der, dass wir total penibel darauf achten, unabhängig zu sein und zu
bleiben.
Also
ihr vier Gesellschafter?
Genau, genau. Vier Gesellschafter plus Führungskräfte. Mhm. Aber es ist so, dass, also wir haben kein VC, kein Private Equity, keine Bank.
Kein Springer Verlag.
Hätte jetzt auch kein Problem damit, aber.
Kein Verlag generell.
Ja. Kein Verlag. Und das ist eine andere Situation, so gesehen. Und darauf haben wir sehr drauf geachtet, weil natürlich, das bringt gewisse Risiken mit sich, ja, aber es hat auch brutal viele Vorteile, Philipp. Das weißt du ja selber. Also das, du kannst einfach, vor zwei Jahren haben wir entschieden, das Jahresergebnis auszuschütten an alle Mitarbeiter, weil wir das Gefühl hatten, die haben sich alle Arsch aufgerissen während der Corona-Zeit und es fühlt sich irgendwie merkwürdig an, dann irgendwie die 120.000 Euro, die gerade mal übrig geblieben sind, bei 120 Mitarbeitern, die auszuschütten, haben wir gesagt, nee, da kriegt jeder ein Tausender steuerfrei und dann ist die Sache gelaufen und es ist super, ja. Und das kannst du jetzt, würdest du nicht machen, wenn da irgendeine Bank mitredet oder ein Investor. Und so gibt es ähnliche Dinge. Wir werden dieses Jahr einen großen Ausflug machen, alle 250 Leute.
Wohin?
Muss ich das jetzt schon sagen?
Ich würde mich freuen, ja.
Ja, nach Venedig.
Okay.
Wir werden alle nach Venedig fahren.
Also mit Übernachtung und so?
Ja.
Okay.
Und das eben aus London, aus Berlin, aus München und aus Hamburg. Und das kostet eine Menge Geld.
Ja.
Und wir halten es aber für total wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen sich endlich auch persönlich kennenlernen. Weil viele kennen sich nur vom Videoscreen.
Und habt ihr da irgendwie ein Venue gemietet und dann oder ein Hotel gemietet?
Genau. Venue gemietet und alles Weitere ist gerade in der Planung. Aber wir haben es entschieden, dass wir es machen werden. Und das ist das... kostet unfassbar viel Geld, ja. Also wirklich unfassbar viel Geld. Nur auf der anderen Seite, wir sind so gesehen ein Familienunternehmen und uns ist wichtig zu sagen, nee, die Leute sollen sich kennenlernen, wir wollen das nachhaltig bauen. Natürlich versprechen wir uns davon auch was. Wir versprechen uns davon, dass wir als Arbeitgeber attraktiv sind, wir versprechen uns davon, dass die Leute Spaß haben, dass sie sich besser kennenlernen, dass dadurch die Leistungen besser werden. Das spielt alles auch eine Rolle. Aber es spielt auch eben eine Rolle zu sagen, wir arbeiten ja selbst in dem Unternehmen und auch wir wollen Spaß haben. Und das ist etwas, ich glaube, solche Freiheiten hast du nicht mehr, wenn du permanent jedes Quartal Rechenschaft ablegen musst über deine Zahlen. Weil natürlich sind die Zahlen dann dadurch nicht so, oder zumindest die Marge, nicht so optimal.
Sonst also generell mit so einer Agentur, ich würde mir unterstellen, eine Marge von 10% muss man schon hinbekommen.
Ja, würde ich auch unterstellen. Das fände ich vernünftig, wenn das so ist. Aber frag mich nicht, ob es so ist bei uns. Da musst du unseren Finanzchef fragen.
Aber also, das heißt, irgendwie, ihr versucht wirklich in diese, es hat ja lange keine Agenturgruppe oder keine Agentur mehr gegeben in Deutschland, die eigentlich seit 10 Jahren nicht mehr, die sozusagen in diese Größe der damals in der Jungformat-Zeit entstandenen Firmen, die sind jetzt ja so 100 Millionen plus und da gibt es dann ein paar davon, so, aber dann gab es halt jahrelang eigentlich keine Agentur, die mehr so einen Sprung geschafft hat, über 10 Millionen Umsatz oder deutlich über, so zu wachsen und dann halt noch weiter zu wachsen und da rein zu wachsen, diese alte Phalanx. Das wollte ich schon versuchen.
Also natürlich ist es so, dass wir diesen Wachstumspfad, den du gerade beschreibst, in die dreistelligen Größenordnung, den schafft man nicht organisch, den schafft man nicht ohne Unterstützung. Ohne,
meinst du nicht?
Also ich würde hoffen, wenn das so wäre, aber ich glaube, das wird schwierig. Das heißt, ich will auch nicht ausschließen, dass wir irgendwann mal jemand mit an Bord holen, der uns dabei hilft. Aber ehrlicherweise haben wir es momentan nicht vor. Und dann gibt es ja auch nochmal einen Riesenunterschied, ob man jemanden als Minderheitsbeteiligten mit aufnimmt oder als Mehrheitsbeteiligten. Angebote gibt es viele, sage ich dir ganz offen. Angebote gibt es viele.
Von Private Equity, die da rein
wollen. Gibt es einige, die da rein wollen, aber bisher hat mich da noch nichts überzeugt.
Okay, aber ihr führt dann die Gespräche, hört euch das mal an und dann.
Ach, ich führe diese Gespräche ehrlich gesagt aus einem anderen Grund auch ganz gerne, weil für mich ist das Neuland. Ich kenne das alles gar nicht. Die ganzen Termini, das Wort Multiple habe ich bis vor einem halben Jahr noch als Vitaminsaftextrakt gehalten. Und inzwischen lerne ich, dass das was ganz anderes bedeutet. Nee, ich höre mir das alles an, jetzt nicht mehr alles, aber am Anfang alles, um das einfach auch zu verstehen. Aber ich sprach ja eingangs davon, dass wir das Unternehmen zu viert gegründet haben und einer der vier ist Robin Hucken und der ist sozusagen für das Thema Finanzen
sehr erfahren,
zuständig und sehr erfahren. Ja. Und der ist der Mann für diese Themen. Aber wir tauschen uns da sehr eng aus. Es spielt in unserem Alltag momentan keine Rolle. Was wirklich in unserem Alltag eine Rolle spielt, ist weniger das Thema Exit, Verkauf oder irgendwas. Das spielt wirklich keine Rolle, sondern das Entscheidende, was für uns eine Rolle spielt, ist, das Unternehmen so zu bauen, dass wir sagen, es ist immer in der Position der Stärke, es hat Erfolg, es macht Laune, wir kriegen neue Mitarbeitende und wir kriegen neue Kunden. Das beschäftigt, es klingt so ein bisschen Wohlfall, wenn ich das sage, aber wirklich, Philipp, das beschäftigt uns tausendmal mehr als das andere, weil ich habe es zu oft gesehen in den letzten Jahren, dass wenn irgendwas majormäßig schiefläuft, wenn du einen großen Kunden verlierst oder wenn du irgendwie ein Heft verdruckst oder einen Film vergurkst oder irgend so ein scheiß Virus um die Ecke kommt, oder jetzt hier mit diesem Wahnsinn, der in der Ukraine stattfindet, schon zwei Tage später ist alles anders als vorher. Mhm. Und deswegen beschäftige ich mich damit momentan nicht. Mhm.
Bist du vielen Pitches dabei? Also dass, wenn man jetzt irgendwie euch sozusagen mit einem Pitch einlädt, dann bekommt man auch dich zu sehen?
Ja, also wenn man mich kennenlernen will, soll man uns zum Pitch einladen. Nee, gerne. Aber weil ich Lust drauf habe, das zu machen, es wird weniger, einfach weil die Pitches mehr werden. Mhm. Und es wird auch deswegen weniger, weil wir, wie ich vorhin sagte, stärker auf Produkte und weniger auf Personen setzen. Und das führt dazu, dass bei uns junge Leute oder Leute, die nicht so sehr immer im Vordergrund standen, plötzlich Experten sind für ein bestimmtes Produkt. Zum Beispiel das Thema Newsroom-Produkt. Da haben wir einen Kollegen, der heißt Roman Heflik, ehemaliger Journalistenkollege, der bei uns Director Newsroom ist, der diese ganzen Newsrooms eben baut und macht und der da einfach ehrlicherweise viel mehr Erfahrung hat. Und deswegen macht es auch viel mehr Sinn, jemand wie Roman dann plus Team hinzuschicken. Aber wenn es möglich ist, gehe ich auf jeden Fall mit. Ehrlicherweise auch, was mich interessiert. Also, weil du merkst schon auch, Unternehmertum oder Unternehmerin oder Unternehmer sein bedeutet auch mehr zuhören als zu senden. Also dem Zuhören kommt eine ganz andere Bedeutung bei. Weil nur wenn ich zuhöre, verstehe ich das Problem des Kunden oder der Kundin. Und nur wenn ich das Problem verstehe, kann ich eine Lösung dafür finden. Und wenn es, ich war wirklich gerne Journalist, aber wenn es eine Sache gibt, die mich genervt hat, war es dieses permanent auf Sendung sein. Permanent eine Meinung haben zu müssen. Also ich weiß noch, als Stern-Chefredakteur, da musste ich jeden Tag und der Früh um, weiß ich nicht, glaube ich, um 9 oder 9:30 eine Meinung haben in der großen Konferenz zu Themen, wo ich noch keine Meinung hatte, weil ich einfach schlichtweg mich noch nicht informiert hatte. Dann musste ich eine Meinung haben vormittags, als der Anzeigenkunde vorbeischlurfte und mich fragte, wie ist denn Ihre Position dazu? Dann musste eine Meinung in der Kantine haben, wenn dich irgendein Vorstand anspricht. Dann musste eine Meinung haben abends bei Maybrit Illner. Und dann musste noch eine Meinung haben, wenn du am Donnerstag dein Editorial schreibst. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich hatte nicht immer eine Meinung, sondern ich hatte eher das Bedürfnis zu recherchieren und Zeit dafür zu finden, zuzuhören und zuhören zu können, um zu verstehen, um anschließend dann eine Meinung zu haben. Aber das geht nicht in diesem Takt, wie man Brezen backt. Mhm. Und das finde ich eines der Wonnen, wenn man so möchte, des Unternehmertums, dass man mehr Zeit hat zum Zuhören und sich wirklich damit zu beschäftigen mit Themen und dann auch entsprechend adäquate Problemlösungen zu finden und nicht permanent auf Sendung zu sein. Und dieses permanent auf Sendung zu sein, ist, glaube ich, auch eine Sache, die in dieser redaktionellen Gesellschaft, von der wir vorhin gesprochen haben, wo man permanent irgendwie in seinem Feed rumspringt und permanent das Incentive hat, zu posten, zu tweeten etc., das ist eben nicht gut. Und deswegen bin
bist
ich
du selber auch, wollte gerade sagen, bist du selber zurückhaltend? Also du bist jetzt kein Instagram, Twitter Charakter, also, der da richtig am Start ist.
Ja, also gemessen an deinen sonstigen Gästen bin ich da wenig am Start. ich bin bei Instagram am Start, in Anführungszeichen, dadurch, dass ich ab und zu mal ein Foto von etwas poste, was ich schlichtweg schön finde, in seiner ganzen Banalität des Wortes schön, aber naiv, wenn man so will. Bei Twitter siehst du mich nur als kopfschüttelnder Zeitgenosse, der sich die Sachen anschaut und sagt, seid ihr denn des Wahnsinns zum Teil? Also ich beobachte es natürlich, aber...
Also alle diese Mischung von alle sind Virologen zu alle sind Außenpolitiker und
also
so.
Also ich, da fehlt mir, wie soll man sagen, da fehlt mir im Zweifelsfall vielleicht sogar das Selbstbewusstsein oder die Überzeugung, dass das alles nötig ist. Also da bin ich eher zurückhaltend, anderen Medien relativ zurückhaltend auch. Also ich versuche es zu verstehen, aber ich versuche letztlich eben nicht permanent auf Sendung zu sein. Natürlich bedeutet das nicht, dass, wenn du mein LinkedIn-Feed anschaust, natürlich bin ich da präsent, ja klar. Aber nie privat. Und nie, wie ich finde, überflüssig. Und ich will das auch gar nicht verurteilen, wenn andere es machen. Ich sag nur, it's not my cup of tea. Hm.
Okay, okay, okay. Also, wir haben viel gelernt über so journalistische Lebenswege und jetzt auch mal Agenturunternehmer-Lebenswege. Mal gucken, wo der noch hinführt. Also wir werden es auf jeden Fall eng verfolgen. Und mein Gefühl ist, irgendwas wird dann noch kommen. 30 Millionen Umsatz, das ist wahrscheinlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir behalten es im Blick. Wir freuen uns. Ich habe dich hier gerade schon eingeladen. Im Mai, vielleicht können wir dich im Mai bei uns auch nochmal irgendwo sehen oder treffen auf dem Festival. Liebe Grüße an die ganzen Kollegen. Wie gesagt, einige davon kenne ich noch recht gut, auch aus Hamburger Zeiten. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Danke, lieber Philipp. War sehr schön. Danke dir.
Jo, ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.